Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Vom Fluss bis zum Meer, Palästina soll frei sein, lautete der Post. Israel wird faktisch das Existenzrecht abgesprochen. Anwar El-Ghazi wurde von Mainz 05 freigestellt, obwohl der Post inzwischen wieder gelöscht ist. Ist das nicht ein bisschen hart? Diese Frage habe ich Judith Simon gestellt. Sie ist Philosophin und Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg und Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Ich glaube, es ist wichtig, dass hier eine Reaktion gekommen ist auf diese Äußerungen, weil ich glaube, es ist schwierig zu sagen, es ist nur eine Social-Media-Äußerung. Man muss sich klar machen, dass gerade Fußballer und Fußballerinnen natürlich eine extreme Reichweite haben. Wenn ich was online poste und habe Tausende oder Millionen von Follower, dann ist das eben was anderes, als ob ich im kleinen Kreis irgendwie eine Privatmeinung äußere. Und dann muss man sich zumindest der Konsequenzen dessen, was ich sage, im öffentlichen Raum, was es ja dann ist, auch bewusst sein und damit rechnen, dass es gegebenenfalls auch Gegenreaktionen kommt, die kritisch in Frage stellen, was man da gesagt hat.
Aber ist es nicht am Ende trotzdem ein bisschen Privatsache und ist einfach nur der Unterschied, sage ich mal, zwischen Ihnen und mir und einem Fußballprofi, dass der einfach x-mal so viele Follower hat?
Ich glaube schon, dass wir ein bisschen anders drüber nachdenken müssen, was privat und was öffentlich ist. Und ich finde, die Reichweite von dem, was man sagt, spielt schon eine Rolle daran, welche Verantwortung man trägt für die Aussagen, die man trifft. Und ich glaube, gerade bei Fußballern ist es so, dass die natürlich auch ganz viel junge Menschen adressieren, eine Vorbildfunktion haben. Und diese Vorbildfunktion sollte zumindest dazu führen, dass man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, was man sagt, weil das vielleicht auch eben ganz viel stärkere Auswirkungen hat als bei jemandem, der nur in seinem Wohnzimmer eine Aussage trifft, die auch fragwürdig ist. Und ich glaube, zumindest dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein, wenn man eine öffentliche Person ist, die eine große Followeranzahl hat.
Aber was sind denn die Auswirkungen? Geht das über eine Vorbildrolle noch hinaus? Also kann man das irgendwie konkret machen?
Man weiß natürlich nicht, was die Auswirkungen sind von den konkreten Aussagen von Personen. Aber natürlich kann man sagen, wenn ein Vorbild im Fußball auch mit anderen Aussagen, mit rassistischen Aussagen, mit homophoben Aussagen tätigt, dann legitimiert das diese Art von Aussagen auch gegenüber den Zuhörern und denen, die Follower sind. Und ich glaube, da muss man ein bisschen sensibler sein und drüber nachdenken, ob man nicht ein bisschen vorsichtiger sein sollte oder zweimal mehr drüber nachdenken sollte, was man postet, als was einem vielleicht irgendwo einfach mal rausrutscht.
Das heißt aber, wenn Sie sagen, wenn so jemand mit einer großen Reichweite dadurch bestimmte Aussagen legitimiert, dass er es teilt oder postet, das heißt, dass auch ganz andere, nicht nur Verantwortung, sondern auch Wichtigkeiten auf einmal Fußballern und Sportlern zukommt, weil sie quasi sich im politischen Diskurs schon irgendwie sinnverändernd auch äußern können?
Es ist zumindest so, also ich glaube, was so ein bisschen nicht hinfällig geworden ist, aber aufgeweicht worden ist, ist diese Unterscheidung zwischen privat und öffentlich, ne? Weil soziale Medien sind natürlich ein Stück weit ein öffentlicher Raum. Jetzt könnte man sagen, es sind private Plattformen und die Leute reden als Privatperson. Aber das stimmt natürlich ab einem gewissen Ausmaß eben auch nicht mehr, wenn ich eigentlich eher eine Sendefunktion habe und nicht als Privatperson mich irgendwo äußere. Und wenn ich sozusagen eine größere Reichweite habe mit meinen individuellen Aussagen, dann kommt damit natürlich eine besondere Verantwortung auf das, was ich sage. Vor allen Dingen dann, wenn ich mich zu Themen äußere, die eigentlich nicht mehr meine Domäne sind. Ja, wenn es eben nicht mehr um Fußball geht oder um Ähnliches, wenn ich Privatmeinungen äußere, dann kann ich zwar immer noch sagen, das ist meine Privatmeinung und die darf ja auch, jeder darf ja seine Position haben, aber die bleiben dann eben nicht unwidersprochen und führen auch zu bestimmten Reaktionen. Und wenn man dann in einem bestimmten kulturellen Kontext oder Land auch arbeitet, wo bestimmte, wir reden ja auch implizit darüber, dass es unterschiedliche kulturelle Annahmen sind, die auch nicht unbedingt geteilt sind in verschiedenen Ländern. Aber dementsprechend muss man sich schon darüber Gedanken machen, was man sagt, wer das aufnimmt und wo ich was sage.
Jetzt ist der Krieg, jetzt ist Israel und Palästina das eine Thema, aber es gibt ja auch noch auf anderen Feldern diese Debatten. Wir hatten zum Beispiel eine große Debatte auch mit den eigenen Fans sogar bei Borussia Dortmund, als die Nationalspieler Felix Metscher verpflichtet haben, der mehrfach homophobe Posts geteilt hat in den sozialen Medien. Instagram, Facebook sind ja trotzdem, ich würde mal sagen, sowas wie Parallelwelten, vielleicht auch nicht Parallelwelten, die gar nicht von allen betreten werden. Das ist ja auch etwas, wo gar nicht alle Fans, alle Menschen dabei sind. Und trotzdem hat das diese große Bedeutung?
Mit Sicherheit, wir können ja nicht mehr davon reden. Also ich glaube nicht, dass das Parallelwelten sind. Ich glaube, dass die ganzen sozialen Medien sehr stark verwoben sind mit unserer Offline-Welt, wenn man so will. Das heißt, es ist keine Parallelwelt. Und natürlich eine grundlegende Debatte, die darunter liegt, ist, was ist Meinungsfreiheit und wo endet die Meinungsfreiheit und wo wird es entweder Hassrede, ja, wo verletze ich andere Personen? Ich meine, in extreme Versionen sind dann Aufrufe zur Gewalt, soweit müssen wir aber gar nicht gehen.
Wenn ich einmal einhaken darf, brauchen wir da sowas wie gesellschaftliche Standards? Kann da auch der Ethikrat irgendwie was sagen, zu sagen, hier, das ist genau die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und nicht mehr Meinungsfreiheit?
natürlich könnte auch der Ethikrat was dazu sagen. Ich glaube, es gibt viele Diskussionen darüber, über dieses Ausloten dessen, was sozusagen die Grenzen der Meinungsfreiheit sind und wo Hassrede beginnt. Da wird es keinen Konsens darüber geben. Ja, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber ich finde, ein Bezug auf sowas wie Menschenrechte, auf das Grundgesetz, glaube ich, relativ wichtig. Und in dem Land, in dem man lebt, gelten natürlich auch auf der einen Seite grundgesetzliche Anforderungen, jetzt mal jenseits noch von ethischen Fragen, was man sagen sollte und was man nicht sagen sollte. Und ich finde, darüber hinaus gilt eben auch die Frage der höheren Verantwortung von den Personen, die eine große Reichweite haben. Und ich glaube, das ist oft Fußballerinnen und Fußballern auch, ich weiß nicht, ob es ihnen bewusst ist, dass natürlich das, was sie sagen von Followern, gerade wenn es Jugendliche und Kinder sind, sehr viel ernster genommen wird. Und dann ist es natürlich in den sozialen Medien auch noch so, das ist bei den Debatten, über die wir gerade gesprochen haben, nicht der Fall. Aber selbst nuanciertere Aspekte sind ja auch nicht in den sozialen Medien gut abzudecken. Also man muss einfach sehr viel vorsichtiger sein, glaube ich, was man sagt. Und eine Grenze ist ganz eindeutig da, wo man bestimmte Personen oder Menschengruppen diskriminiert oder benachteiligt oder zu im schlimmsten Fall noch Gewalt aufruft.
Sofort fällt das große Wort Haltung. Ist das sozusagen etwas, was immer wichtiger wird, auch durch soziale Medien, dass man Haltung zeigt auf der Plattform und im Umgang damit?
Mit Sicherheit ist das ein wichtiges Thema, dass man auch durch Reaktionen sehr stark deutlich macht, wo die Grenzen dessen sind, was akzeptable Aussagen sind. Und Israel das Existenzrecht abzusprechen, ist sicherlich eine Grenze überschritten, wo auch darauf eingegangen werden muss, dass das nicht akzeptiert wird in unserer Gesellschaft. Und deswegen glaube ich zumindest, das zu markieren, als zu sagen, das geht bei uns nicht. Das ist auch nicht eine freie Meinungsäußerung, sondern das ist so grundlegend, dass man das nicht sagen kann. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt.
Und auf der anderen Seite geht die Debatte natürlich trotzdem los. Die berühmten Worte, die Sie auch alle kennen, werden auch immer dann benutzt. Moralpolizei, Cancel Culture und so weiter. Ich will Sie mal zum Schluss noch sozusagen eine Ebene höher ansprechen. Sie sind ja auch Philosophin. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, dass wir in dieser Art darüber diskutieren?
Ich glaube, dass schon durch diese ganzen Begriffe wie Cancel Culture und Sprachpolizei auch eine Polarisierung hergeredet wird, noch stärker als sie vielleicht existiert. Ich finde, es gab schon immer Hinweise darauf, dass über die Grenzen dessen, wie man sich zu Themen äußern soll. Und ich glaube, das wird auch nicht enden, dass wir darüber reden, was ist akzeptabel. Und natürlich können Leute unterschiedliche Meinungen haben. Gerade konfliktive Themen sind natürlich die, wo sich die einen dann beschränkt fühlen in dem, was sie sagen dürfen, und die anderen, denen geht es zu weit. Das heißt, diese Diskussionen werden nie abgeschlossen sein. Wir müssen darüber auch verhandeln. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu markieren, immer wieder erneut, nicht zu reduzieren, was man sagen darf, aber zumindest zu fordern, dass man ein bisschen reflektierter darüber auch versucht, unterschiedliche Positionen wahrzunehmen zu bestimmten Themen und sich seiner Verantwortung als Sprecher bewusst zu werden, gerade mit einer großen Reichweite.
Aber hat sich das auch verändert in der Gesellschaft? Ist das ein größeres Problem, eine größere Herausforderung geworden und wird es noch?
Es ist zumindest so, dass wir sehr viel mehr Diskussionen darüber haben, ob es eine Cancel Culture gibt oder auch nicht. Ich glaube, was man einfach nicht mehr erwarten kann, dass man Dinge sagen kann und keiner einem widerspricht. Aber das ist meines Erachtens auch keine Cancel Culture, sondern das ist eine Kritik einfach daran, wenn man sich im öffentlichen Raum mit bestimmten Aussagen positioniert, muss man davon ausgehen, dass man dafür kritisiert wird und dass das gegebenenfalls, je nachdem, wo ich arbeite, wo ich angestellt bin, welche Rolle ich einnehme, auch Konsequenzen hat. Es gibt Grenzen dessen, welche Dinge man sagen kann, weil die dann zu Hassrede oder zu Gewaltaufforderung oder Ähnlichem dienen, und wo die genau liegen, werden wir immer wieder neu verhandeln müssen. Aber selbstverständlich kann es natürlich Reaktionen darauf geben und vor allen Dingen auch Kritik darauf, was man sagt.
Und wenn ich jetzt ein Fußballer bin mit großer Reichweite und habe so eine politische Meinung, die vielleicht problematisch ist für eine größere Gruppe, auch für die Mehrheit, dann halte ich besser einfach meinen Mund und poste nichts in sozialen Medien. Ist das auch ein Rat an Fußballspieler?
Ich weiß nicht, ob das der beste Rat ist. Ich glaube, mein Rat wäre tatsächlich einfach zu versuchen, das klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber mein erster Rat ist, glaube ich, einfach darüber nachzudenken, in welcher Art und Weise man wie positioniert ist und was die Gegenseite ist und in welcher Art und Weise ich vielleicht auch meine eigenen Ansichten relativieren muss. Das ist vielleicht ein frommer Wunsch, aber ich glaube, das ist der wichtigste erste Schritt. Es kann nicht darum gehen, dass man ein Sprechverbot für Leute, das ist auch nicht das, worauf ich hinaus will. Aber ich glaube, gerade in interkulturellen Fragen, wo es einfach unterschiedliche Positionen gibt, hilft es manchmal schon einmal innezuhalten und nicht das Erste, was mir durch den Kopf geht, gleich zu posten.
Bei so einem hochemotionalen Thema gar nicht so einfach.
Natürlich ist das nicht einfach, aber ich glaube, das ist die Lehre, die wir lernen müssen, dass man vielleicht auch innehalten, einmal nachdenken, einmal überlegen, welche Konsequenzen meine Aussagen haben, wen ich damit verletzen könnte, helfen kann. Das heißt nicht, dass man sich nicht zu Sachen äußern darf, aber ein Moment der Pause und des drüber Nachdenkens hilft in vielen Fällen vielleicht auch schon. Ja.
Und dann könnte auch so eine Reaktion des Vereins wie eine Freistellung helfen, dass da zumindest drüber nachgedacht wird, ob man erstmal eine Sekunde nachdenken soll, bevor man postet?
Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das dazu hilft. Aber vielleicht führt es dazu, dass Leute vielleicht stärker darüber nachdenken, ob sie nicht einmal, ja, nochmal einen kurzen Schritt zurücktreten, bevor sie auch sehr kontroverse Meinungen äußern. Aber was kontrovers ist und was Konsens ist, das ist auch unterschiedlich, natürlich in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Positionen. Dessen müssen wir uns klar sein. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch wichtig, dass wir uns austauschen. Ich weiß aber nicht, ob solche Posts auf Social Media die beste Form des Austausches sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir kommunizieren, auch und gerade mit Personen, die andere Positionen haben, die vielleicht auch Meinungen teilen, die uns extrem fremd sind. Und dann ist die Frage, wo ist die Grenze, wo muss man nicht mehr kommunizieren, aber wo kann man durch einen Austausch vielleicht noch was erreichen? Aber soziale Medien, die oft so eine Art Signalfunktion haben, man sendet was in die Welt, sind ja auch oft nicht die Medien, wo man sich intensiv und nuanciert über bestimmte Themen austauscht.
Stimmt denn trotzdem der Eindruck, dass die Polarisierung durch die sozialen Medien gerade in den letzten Jahren auch in Deutschland immer mehr zugenommen hat? Also ist das ein größeres Problem, dem wir uns stellen müssen, oder ist uns das vorher einfach nicht so aufgefallen?
Das ist tatsächlich eine empirische Frage und ich kann es Ihnen nicht genau beantworten. Der Eindruck entsteht bei vielen, dass wir eine größere Art von Polarisierung haben. Allerdings, wenn man jetzt zumindest mal einen Blick in die USA wirft, dann ist die Polarisierung etwas, was schon stattgefunden hat vor den sozialen Medien. Das heißt, die Frage, welche Rolle und ob die sozialen Medien da ursächlich sind oder nur verstärkend. Ich glaube, sie sind eher nur verstärkend. Aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, welche Rolle sie spielen und wie wir überhaupt umgehen können mit Polarisierung. Wobei man auch sagen muss, es gibt ja auch meines Erachtens Studien darüber, dass die Gesellschaft gar nicht so polarisiert ist, wie oft getan wird. Wir haben zwar Ränder natürlich, aber es gibt auch eine große Mitte, die vielleicht gar nicht so polarisiert ist, wie wir gerne immer tun.
Sagt Professorin Judith Simon hier im Deutschlandfunk zum Umgang mit Social Media in Kriegszeiten. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen.